Ihr kennt das alle von euch selbst oder aus dem Fernsehen bei einem Fußballspiel, dass der Pass geschlagen wird und der Stürmer, der läuft schon hinterher, aber leider ist der Ball 10 Meter zu weit vorne. Ein bisschen fühle ich mich jetzt so, wenn dann so eine große Frage in den Mittelpunkt geschoben wird und es heißt, okay, und die Predigt, Hauke wird jetzt antworten. Man läuft da so ein bisschen hinterher. Nein, ich werde jetzt nicht die Welt erklären und alles beantworten. Noch nicht mal alle Fragen rund um Maria. Magnificat, von Gott gesehen. Darum soll es heute Morgen gehen. Haben wir ein Bild, supi. Ich habe mal nicht Magnificat oben drüber geschrieben, sondern dieses Marias Lied. Magnificat, ja, es geht jetzt nicht darum, in Lateinkenntnissen zu schwelgen, die man hat oder nicht. In der Kirche ist es halt oft so, dass man so die ersten 2, 3 Worte von einem Text genommen hat und danach das ganze Lied oder die ganze Idee, den ganzen Abschnitt benannt hat. Und in der lateinischen Bibel geht dieses Lied von Maria so los, Magnificat anima mea, meine Seele erhebt den Herrn. Deswegen das Magnificat. Aber ja, es ist nur ein Lied. Also Lukas hat tatsächlich 3 Lieder in seinem Lukas-Evangelium aufgezeichnet. Nein, er stand nicht mit dem Rekorder nebendran und hat gesagt, sing bitte mal etwas. Aber er hat 3 Lieder aufgeschrieben, in denen verschiedene Menschen einfach gerade auf einzelne Aspekte in dieser Advents- und Weihnachtsgeschichte reagieren. Und ich glaube, es ist völlig zu Recht, dass die Lieder bis heute bekannt sind und gelesen, gesungen, gedacht werden, von Gott gesehen. Darum soll es gehen. Das bewegt sich nämlich so. Nein, es bewegt sich nicht. Ja, das bewegt sich nämlich zwischen Weihnachten und Weltuntergang. Ja, wo sind wir denn? Wir bewegen uns in unserem Alltag so zwischen Hoffen und Bangen. Wie so oft. Erinnert ihr euch an das eine Bild unten links? 2012, da gab es diesen Maya-Kalender. Das heißt, den gab es natürlich schon viel länger, aber da hat man ihn wieder mal ausgebuddelt und hat gesagt, die Welt geht unter. Die Welt hat nichts davon gewusst, deswegen hat sie sich einfach weitergedreht. Aber auch momentan. Die Situation ist ja mega angespannt. Wir gucken Richtung Ukraine immer noch und stellen fest, hier, da ist keine Besserung in Sicht. Die Geschichte Israel im Gazastreifen ist einfach extrem schwierig. Wie werden wir mit Geflüchteten im Mittelmeer umgehen? Wie wird dieses sich weiterentwickeln? Wie wird jenes vorangehen? Gerade Weltklimakonferenz. Was wird das Ergebnis sein? Wird es wirklich einen Schritt vorangehen oder wird es einfach nur ein schön, dass wir mal darüber geredet haben sein? Und in Holland ist gerade gewählt worden. Das ging an unseren Medien nicht, war nicht so prominent vorhanden. Aber ja, da ist ein deutlicher Rechtsruck passiert. Der Geert Wilders ist gewählt worden, kann noch keine Regierung bilden. Aber das ist jemand, der sagt, ich sorge dafür, dass kein einziger mehr ins Land kommt, dass der Koran verboten wird, dass dieses, dass jenes, also wenn er nur einen Teil davon umsetzt, wird es schwierig. Holland plant, aus der EU auszusteigen. Jedenfalls mit diesem Geert Wilders. Der Nexit steht im Raum. Und man sollte sich nicht drüber irgendwie Gedanken, Illusionen machen, so nach dem Motto, Brexit haben wir verkraftet, Niederlande ist kein Problem. Das hat eine andere Kategorie. Die Engländer, die waren schon immer so ein bisschen in Splendid Isolation, irgendwie so ein bisschen nebendran und nie so ganz drin. Die Niederlande sind Gründungsmitglied der EU und mehr als das, wirklich im Herzen drin. Ich sage einfach nur mal, zwischen Weihnachten und Weltuntergang. Nicht? Das ist das eine und was du gerade gesagt hast, Andrea, wie sieht's aus? Stellen sich schon weihnachtliche Gefühle ein? Ja und nein. Willkommen in der Wirklichkeit. Ganz anders, aber auch von einer gewaltigen Unsicherheit geprägt, war die Zeit ein Dreivierteljahr vor dem ersten Weihnachten. Auch hier ging es darum, wie geht's weiter? Maria hat sich das ganz persönlich gefragt. Auch, wie geht's weiter mit der Welt? Maria hat gerade ein paar ganz besondere Begegnungen gehabt. Einmal hat sie sich kurz vorher mit Josef verlobt. Und das ist natürlich schon so ein persönlicher Einschnitt, wo man sagt so, ja, ich kann mir vorstellen, mit diesem Mann zusammen zu sein. Ich weiß jetzt nicht, wie arrangiert das Ganze war, wie sehr das Liebesehe, Liebesheirat war. Man legt da von heute mehr rein, als damals gewesen ist. Jedenfalls, es war ein Highlight. Es war ein absolutes Highlight für sie damals. Aber dann kam diese Begegnung, diese nächste, die Begegnung mit dem Engel, die Andrea gerade vorgelesen hat, wo der Engel ihr verkündet hat, du wirst ein Kind bekommen. Und Maria sagt so, Moment, so viel weiß ich schon, da braucht es zwei für, aber dieses Kind sollte trotzdem kommen. Hey, das hat Marias Alltag und Leben völlig durcheinander geworfen. Weil heute ist es schon nicht toll, alleinerziehend mit Kind unterwegs zu sein. Damals war es nicht möglich. Das ging gar nicht. Ja, und dann besucht sie ihre Cousine, Elisabeth. Und die segnet sie, freut sich über die Schwangerschaft und sagt ihr, wow, der, den du trägst, das wird der Erlöser der Welt. Und da schnappt sich Maria ihre Gitarre und fängt an zu singen. Beinahe, nicht? Und dann kommt dieses Magnificat. Da sagte Maria, ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Von jetzt an werden mich alle Generationen glücklich preisen. Denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihm Ehre erweisen, von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er kommt seinem Diener Israel zu Hilfe und erinnert sich an seine Barmherzigkeit. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeit. Ein Lied. Die Berufung der Geringen. Maria weiß noch nicht so recht, was noch der Offenbarung des Engels passieren wird. Ja, sie kommt heraus aus einem vorgezeichneten Leben. Das Leben war damals schon etwas getakteter als heute, weil es war klar, als Frau, du hast nicht die Option, welchen Beruf suche ich mir aus? Nee, es gab eine Karriere. Es gab die Karriere als Ehefrau, Hausfrau, Mutter und Mitarbeitende in allen Bereichen. Es war eigentlich klar, dass sie jung heiratet, dass sie in kürzester Zeit irgendwie sowas 6, 8, 10 Kinder bekommt, von denen längst nicht die Hälfte überleben wird. Das war normal. Nichts, worüber Maria gejammert hätte, weil sie kannte es nicht anders. Das war Gesellschaft damals. So lief's ab. Viel Arbeit, wenig, wo man sagt, so Selbstverwirklichung, Freude, Spaß, war nicht der Wert. Stand gar nicht oben auf. Aber mitten aus diesem vorgezeichneten Leben kommt sie jetzt heraus, weil der Engel kommt und sagt, Maria, ich habe was mit dir vor, das reißt dich da raus. Auf einen Schlag ist alles anders. Maria erkennt, dass sie erkannt ist. Und sie lobt Gott. Und sie realisiert mehr noch, sie realisiert, dass Menschen sie loben und preisen werden. Das ist schon was Besonderes. Ich weiß nicht, war sie 15, war sie 19? Man kann heftig drüber spekulieren, muss man aber auch nicht. Stellt euch das vor, ihr werdet rausgebombt, rausgerissen aus all dem, was ihr so geplant, gedacht habt. Und das heißt, von morgen an alles anders. Hast du Pläne? Natürlich. Wie festgelegt bist du damit? Stell dir vor, du stehst an der Bushaltestelle morgen und da steht jemand neben dir als entweder strahlende Person oder als unauffälliger Mann und sagt, ich komme übrigens von Gott, ich bin Gabriel und ich soll dir was ausrichten. Und von dem Moment an läuft dein Leben anders. Das war Maria. Und wie gesagt, sie schnappt sich ihre Gitarre. Ich habe mal vorbildlich drüber geschrieben, nicht weil Maria da drin so vorbildlich ist, dass sie direkt anfängt zu singen, wenn Gott redet, sondern Maria dichtet nicht spontan. Sie sagt nicht, okay, die Muse küsst mich und jetzt fange ich an zu reimen, sondern Maria kennt sich ganz gut aus in der Bibel. Sie hat nicht nur ihren biblischen Unterricht besucht, sondern sie ist durch diese damalige jüdische Sozialisation durchgegangen. In den so von 5, 6 bis 10 hat man damals die 5 Bücher Mose auswendig gelernt. Das war schon Stoff. So von 10 bis 14 hat man dann das restliche Alte Testament mehr oder weniger nachgeschoben. Ja, die Mädels waren damals auch dabei. Das war das Besondere in der jüdischen Gesellschaft. Und einen großen Teil haben die wirklich gekonnt. War jetzt auch ein Fundus, auf den Maria zurückgreifen konnte. Weil sie erinnert sich, das gab es doch schon mal, schon immer mal wieder auch in der Geschichte, dass Gott Frauen anrührt, zu Frauen spricht, gerade auch in der Schwangerschaft und sagt, ich habe etwas mit dir und ich habe etwas mit deinem Kind vor. Sie denkt an Hagar. Und diese Frau, die Jahreslosung sagt es, sagt doch gerade, du bist ein Gott, der mich sieht. Sie fühlt sich gesehen. Sie weiß genau, so wie bei Hagar ist das bei mir. Sie denkt vielleicht an Hannah, die Mutter von Samuel, die lange für ein Kind gebetet hat und irgendwann berührt Gott sie und ja, sie kann ein Kind bekommen. Und dann kommt auch da im 1. Samuel ein ganzes Kapitel, ein Loblied von dieser Hannah. Viele Elemente werden in diesem Lied von Maria wieder aufgenommen. Und sie nimmt fast einfach das zusammen, was von damals schon da ist, was sie kennt. Und sie macht ein Lied daraus. Aber mehr als das, es wird sehr persönlich. Sie weiß, dass sie gesehen ist. Sie zitiert nicht einfach nur Altes Testament. Sie sagt nicht einfach, da fällt mir mal ein Lied zu ein und singt das. Sondern sie weiß sich gesehen. Sie sieht auch andere. Sie sieht ein Stück weit sogar in die Zukunft, in das, was mit diesem Kind, was sie trägt, passieren wird. Kein Wunder, dass Luther, der sich immer schwer getan hat mit Maria, an der Stelle sagt, es ist billig, dass man dieses Lied noch lasse bleiben in der Kirche. Luther ist nie warm geworden mit einer Person. Evangelische Kirche wird nie warm mit Maria. Maria wird immer nur zu Weihnachten aus der Mottenkiste geholt. Und dann sagt man, ah, Moment, da gab es ja noch jemanden. Ich sag mal, wo die katholische Kirche auf der einen Seite vom Pferd fällt, fallen wir Evangelien auf der anderen Seite vom Pferd, indem wir diese wunderbare Frau einfach ignorieren. Ja, es ist richtig, es ist billig, dass man dieses Lied noch lasse. Die Umkehr der Machtverhältnisse. Das Spannende ist, es geht gar nicht so sehr ums Persönliche in diesem Text. Sondern es ist von allen möglichen Dingen die Rede, die passieren. Mehr noch, wenn ich den Text angucke, die irgendwie schon passiert sind. Denn der ganze Abschnitt mit all dem, was da steht, ist in der Vergangenheitsform geschrieben. Man, nur mal kurz zur Erinnerung, Maria ist schwanger im 3. Monat und Jesus ist noch nicht einmal geboren, geschweige denn erwachsen geworden, geschweige denn irgendwo an der Macht, sodass er irgendetwas getan hätte. Ist nicht. Aber Maria sieht das Ganze schon, als wäre es passiert. Tatsächlich kommt damals bereits etwas in Bewegung bei Maria und bei den später auch, ich denke gerade an Johannes 2, so dieses erste Wunder, was Jesus tut. Wasser zu Wein verwandeln. Maria hat die ganze Zeit im Hinterkopf, okay, damals, ich denke mal zurück, Magnificat. Ich habe gesagt, Gott wird etwas tun, er setzt etwas in Bewegung. Und dann sieht sie plötzlich hier eine Chance, sieht sie, der Wein ist alle. Sagt, das wäre doch jetzt eine Gelegenheit. Jesus, leg los, deine Chance, du kannst jetzt. Manchmal hätte sie es gerne angeschoben, nicht? Advent heißt warten, Erwartungszeit. Ja, warten ist nicht leicht. Da sitzt du in München auf dem Flughafen und wolltest eigentlich fliegen und es geht nicht. Da wartest du auf den Zug und er kommt nicht. Da wartest du auf Dinge im Leben und sie sind einfach nicht so schnell wie erwartet. Oder du wartest darauf, dass Gott endlich handelt. Tatsächlich kommt damals bei Jesus als bei dieser Wasser-zu-Wein-Geschichte etwas in Bewegung. Maria und auch die Jünger erleben ganz persönlich, dass Jesus eingreift. Sie erleben auch ansonsten ganz persönlich, dass Gott rettet, dass er für sie persönlich etwas in Bewegung setzt. Weltweit gesehen kommt es immer wieder dazu, dass einzelne Dinge in Bewegung kommen. Ein abschließendes Eingreifen Gottes ist aber irgendwie nicht erkennbar, oder? Wir sehen immer wieder, wow, ist das toll. Hier hat Gott etwas getan. Und am nächsten Tag merken wir, oh, und es ist noch so viel zu tun. Es ist eben nicht abgeschlossen. Es gibt sowas wie einen Point of No Return. Das ist, in der Klimadiskussion ist es dieser Kipppunkt, von dem immer wieder die Rede ist. Also, ein Punkt, wenn du den überwunden hast, geht's nicht mehr rückwärts. Dann kannst du nicht mehr umkehren. Ganz oft wird es negativ verwendet. Muss man gar nicht, das ist einfach ein Sachverhalt. Das ist der Achterbahn-Sachverhalt. Du fährst am Anfang bei dieser Achterbahn da diese total steile Strecke rauf und dann geht es gefühlt in extremer Zeitlupe über diesen ersten Buckel rüber und dann geht es runter. In dem Moment kannst du jetzt nicht mehr sagen, stopp, ich habe mir das Ganze anders überlegt. Die Wagen rollen und nichts und niemand wird die aufhalten. Dann geht es im Schuss abwärts. Manchmal ist es kein Schussfahrt, aber es ist trotzdem dieser Point of No Return. Es lässt sich nicht mehr aufhalten. Ich glaube, so ist das mit Gottes Handeln. Damals hat etwas angefangen und es lässt sich nicht mehr aufhalten. Für uns geht es manchmal eben nicht achterbahnmäßig, sondern erschreckend langsam, aber es lässt sich nicht aufhalten. Gott hat angefangen, Geschichte zu schreiben, Rettung zu schaffen, Heil zu bringen und es lässt sich nicht aufhalten. Und in dem Magnificat fasst Maria das so in 7 Begriffe rein. Er sagt, Gott hat seinen starken Arm gehoben. Gott hat die Überheblichen hinweggefegt. Gott hat die Machthaber gestürzt. Gott hat Unbedeutende emporgehoben. By the way, merken schon, das klingt jetzt irgendwie gar nicht so kirchlich, oder? Das klingt gar nicht so, Gott hat dich irgendwie im Inneren berührt und Gott hat dir Sicherheit und Frieden geschenkt oder sowas in der Richtung, sondern das klingt doch extrem politisch. Aber das ist das, was Maria hier in ihrem Lied singt. Das ist das, was ihr zuerst durch den Kopf geht. Und es wird auch noch sozial dabei. Gott hat die hungernden Hände gefüllt. Er hat Reiche fortgeschickt und er hat seinen Dienern geholfen. All das spielt hier eine Rolle. Das soll das überhaupt nicht kleiner machen, dass Gott natürlich auch persönlich Heil, Frieden schenkt. Aber ich finde es schon spannend, dass hier ganz am Anfang seiner Geschichte, Jesus ist noch nicht mal zur Welt gekommen, dieses Kind angeschaut wird und Gott sagt, und das alles wird sich tun. Überhebliche werden hinweggefegt, Machthaber gestürzt und Unbedeutende emporgehoben. Es wird sich was ändern. Die Machtverhältnisse werden umgekehrt. Nochmal, was sich für uns wie eine Utopie anhört, wie eine Wunschvorstellung, das sollte hoffentlich irgendwann mal passieren, das steht hier alles in der Vergangenheit. Da heißt es, eigentlich ist es bereits geschehen. Dieser Kipppunkt ist bereits überwunden. Es nimmt bereits Gestalt an seit dem ersten Weihnachten, auch wenn wir noch nicht alles in der Hand haben. Für Gott ist es bereits so gut wie erledigt. Gott handelt anders. Denn wie wird das Ganze denn umgesetzt? Paradox. Gottes Ohnmacht ist es, die die Macht der Welt besiegt. Er kommt nicht stark, sondern er kommt als Kind in der Krippe. Und am Ende siegt er nicht überwältigend, triumphal und alle liegen ihm zu Füßen, sondern er hängt am Kreuz. Noch bevor die Geschichte von Jesus richtig losgeht, zeigt sich das Paradoxe daran. Aber ich glaube, es ist ein Stück weit, wir setzen gern so auf Stärke. Also was mir durch den Kopf ging, als ich das gehört habe, war, ich habe vor einer guten Woche irgendwo eine Milliardärsliste aus Deutschland im Internet gefunden. Wisst ihr, wie viele Milliardäre es in Deutschland gibt? Schätzt mal. Über 100? 226 Milliardäre. Also Leute, die so ein Konto haben, dass man sich die Zahl schon nicht mehr vorstellen kann. Weil ich kann natürlich die Nullen hinten dran malen hinter die Eins, bis die Milliarde voll ist. Aber eine Milliarde kann sich keiner mehr vorstellen. Ist einfach so. Und vieles, was man von diesen Menschen hört, das klingt, wenn sie sich denn mal zu Wort melden, sowas, Leistung muss sich wieder lohnen. Wir haben so viel Geld, weil wir so viel Verantwortung tragen und weil wir einfach auch Dinge in Bewegung gebracht haben. Es geht mir jetzt nicht darum, Sozialneid zu schüren, so nach dem Motto, oh, die Reichen und wir, Normalbürger und Arme. Nee, aber vielleicht das Ganze mal in dem Sinne richtig zu rücken, dass man feststellt, die wenigsten dieser Milliardäre haben ihre Milliarden erarbeitet. 80% haben sie geerbt. Das sind dann so die Quants und die, wie auch immer, Albrechts. Die haben ihre Milliarden geerbt. Mama und Papa hatten eine Idee oder Oma und Opa. Oder haben in Deutschland sehr, sehr oft im Dritten Reich gute Geschäfte gemacht und dadurch eine Grundlage gelegt, die bis heute trägt. Reich bleibt reich und wird immer reicher. Dasselbe gilt für Macht und Einfluss. Und jetzt kommt Gott und stellt diese Wahrheit auf den Kopf und sagt, das wird nicht bleiben. Ich drehe das Ganze um. Ich drehe die Verhältnisse um. Denn ich hebe meinen Arm, ich fege diese Überheblichkeit hinweg, ich stürze Machthaber und ich hebe Unbedeutende empor. Das wird passieren. Hier passt Weihnachten, glaube ich. Karl Barth, ein Theologe, hat mal gesagt, in ein Haus, in welchem die Mühseligen und Beladenen, die Armen und Elenden, die wirklich Hungrigen wohnen, passt so recht das Weihnachtsfest. Nur in ein solches Haus, aber in ein solches ganz sicher. Dieses Lied singt von der Revolution der Gnade. Denn Gottes Ziel ist Erbarmen. Erbarmen mit denen, die es brauchen. Und das will ich jetzt gar nicht irgendwie sozial auseinanderdividieren, weil dieses Erbarmen braucht jeder. Dieses Erbarmen braucht absolut jeder. Und es ist nicht von meinem Portemonnaie abhängig, ob ich das weiß oder nicht, ob ich brauche oder nicht. Ich bin auf Gottes Erbarmen angewiesen. Gottes Ziel ist es, Erbarmen zu geben, allen, die es brauchen. Gottes Ziel ist es, Mensch zu werden und darin das Menschsein zu zeigen. Es gibt ja jede Menge Sprüche darüber, so alle Welt will Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Ihr habt es alle schon mal gehört, ja. Und es ist mehr als ein Spruch. Es ist eine Haltung, es ist Gottes Haltung zu uns, weil er kommt immer wieder zu uns, mitten rein. Irgendwie zwischen Schule, Amt, Fahrradladen, überall Gott kommt mitten rein. Letztlich, wenn ich das zusammenfasse, merke ich, ich bin wie Maria. Nein, ich bin keine Frau und nein, ich bin auch nicht schwanger. Aber ich bin wertvoll in Gottes Augen. Gott sieht mich in meiner Situation und er begegnet mir. Ich kann jetzt schon in meiner Ohnmacht Gottes Macht erfahren. Und ich möchte, nicht nur im Advent, sondern ich möchte auch offene Augen haben für sein Wirken, für das, was er versprochen hat, für das, wo er zu seinem Ziel kommen wird, selbst wenn wir noch ganz, ganz am Anfang stehen. Und ich erlebe Gottes Gnade, die jetzt schon Dinge in Ordnung bringt. Und ich möchte nie einen Schritt zurück tun und sagen, dermaleinst, lieber Gott, wirst du Dinge in Ordnung bringen, sondern ich möchte in geklärten Beziehungen leben. Ich möchte das jetzt schon ein Stück weit exemplarisch auch leben. So diese weihnachtliche, nein, nicht weihnachtliche, dieses göttliche, dieses Hingehen, Frieden bringen, auch gegen den Anschein. Gesehen werden, ja, aber auch andere sehen. Magnificat, von Gott gesehen, Marias Lied. Bonhoeffer hat zu dem Lied geschrieben, dieses Lied der Maria ist das leidenschaftlichste, wildeste, ja, man möchte fast sagen revolutionärste Adventslied, das je gesungen wurde. Ich wünsche uns viel Freude und Segen beim Singen und beim Durchbuchstabieren von diesem Lied. Amen.